Lieber Vater, wir danken dir, dass du uns lebst, dass du die ganze Welt in deiner Hand hältst und dass wir überhaupt das Privileg haben, beten zu dürfen, lieber Vater. Und wir haben dich, Herr Jesus, vor Augen. Wir sehen dein Kreuz, dein Blut, die Nägel, die deine Hände durchdrungen haben für uns. Und wir sind uns bewusst, alles ist nur wegen dir möglich gewesen, dass wir erlöst wurden. Wir danken dir von Herzen dafür. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du in uns wohnst. Welches Privileg! In mir, unvollkommener Mensch, lebst du, wohnst du, hast mein Herz verändert. Ich danke dir, Heiliger Geist, von Herzen dafür. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du über uns wirkst, durch uns hindurch wirken willst, dass du den transzendenten, fernen Gott erfahrbar gemacht hast. Heute Morgen, Gott ist erfahrbar, Gott spricht und Gott ist lebendig. Herr, bringe uns das in die Herzen hinein. Du bist erfahrbar, du bist lebendig und du sprichst. Und du hast in die Gemeinde hineingegeben, Charismen des Geistes, Dienste, Ältesten, Predigtdienste, evangelistische Dienste, apostolische Dienste. Du hast es so wunderbar verteilt, sodass wir gar nicht unter Druck stehen müssen, etwas zu sein, was wir nicht sind, sondern du hast es in die Gemeinde hineingegeben. Und du hast auch Kraftwirkungen gegeben. Kraftwirkungen. Ich habe vor meinen inneren Augen im Gebet für die Gemeinde gestern schon und heute Morgen noch einmal einen Mann gesehen, der an einem Tisch saß. Ich habe natürlich nicht genau in seiner Geburtsurkunde lesen können, wie alt er genau ist, aber ich schätze, er war etwa 70 oder darüber. Und ich habe nur gesehen, wie dieser Mann am Tisch saß und hat seine Hand so zugemacht und gesagt, ich mache das jetzt so. So wird es jetzt gemacht. Und der Herr möchte dir Folgendes sagen. Ich bin ein lebendiger Gott. Ich bin ein Gott, der erfahrbar ist. Und ich bin ein Gott, der spricht. Was du 70 Jahre gemacht hast, funktioniert in diesem Fall nicht. Du musst auf mich hören. Du hast es diese Woche gemerkt. Du warst so unsicher. Es geht um etwas, was deine Kinder betrifft. Und wenn du das so machst, wie du dir es vorgenommen hast, das wird scheitern. Und deine ganze Familie wird darunter schwer leiden. Und Gott spricht zu dir. Diplomatie ist keine Sünde. In diesem Fall brauchst du Weisheit von mir. Du möchtest so handeln, wie du 70 Jahre gehandelt hast, aber in diesem Fall kommt es nicht gut. Höre auf mich. höre auf meine Stimme. Ich werde dir Weisheit geben. Nimm dir mehr Zeit. Nimm Tempo aus dieser wichtigen Entscheidung heraus, sonst wird deine Familie darunter leiden. Könnte sein, dass es etwas Erbrechliches ist. Irgendetwas beschäftigt dich und du musst auf den Herrn hören. Er ist ein lebendiger Gott. Er sagt dir, wie du es umsetzen sollst, damit der Friede in deiner Familie erhalten bleibst. Du kannst es nicht einfach so durchziehen, wie du es dir vorgenommen hast. Höre auf meine Stimme. Ich bin lebendig und du kannst auch mit 70 meine Stimme hören und einen belehrbaren Geist haben. Bezüglich Kraftwirkungen, der Herr ist da. Der Herr ist da. Und sind einige Personen da, die spüren heute Morgen Glauben. Glauben. Man hat nicht immer Glauben. Glauben, geheilt zu werden. Und Gott hat Dienste gesetzt. Gott hat besondere Verheißung auf den Ältestendienst gesetzt in Bezug auf Heilung. Stimmt's? Ganz besonders. Nicht, weil die Ältesten besser wären als andere, weil Gott gesetzt hat. Wenn du Glauben spürst, komm nachher und die Ältesten werden für dich beten. Kann etwas geschehen heute Morgen? Kraftwirkungen. Der Herr ist lebendig, er ist erfahrbar und er spricht. Amen. Haben wir einen lebendigen Gott? Ich glaube an einen lebendigen Gott. Und ich freue mich, dass er unter uns ist mit seinem Heiligen Geist. Das ist so spannend, Christ zu sein, stimmt's? Ja, ist spannend. Also, gestern sagte meine Tochter am Abend, Papa, können wir Ruth 1 miteinander lesen? Ruth 1. Die sagte, die Gefahr ist groß, dass wenn ich da in Ruth 1 hineingehe, dass ich den Frutigen nachher über Ruth 1 predige, weil wenn ich Bibelstellen vor den Augen habe, werde ich davon erfasst und ich möchte dann nicht vor der Predigt irgendwie andere Gedanken pflegen. Aber ich merkte, sie war hartnäckig. Ruth 1. Die sagte, weißt du, dass in Ruth 1, da geht es um eine Hungersnot. Und da sterben in kurzer Zeit 3 Männer. Zack, zack, zack. Keine angenehme Botschaft. Ruth 1. Und ich kann dir dann nicht Ruth 2, 3, 4 erklären, wo dann die ganze Sache ein bisschen, ja, positiv kommt das dann daher. Das ist ein ganz schönes Ende in dieser kleinen Bibelgeschichte. Ich kann dir das dann nachher nicht alles erzählen. Dann gehst du dann ins Bett mit Hungersnot und 3 Männer sind gestorben. Aber ich sagte dann so zum Einbetten, aber eins musst du wissen, das war die Richterzeit. Lies mal am Schluss des Richterbuches. Da las sie den letzten Vers. Da war noch kein König in Israel und jeder machte, was er wollte. Da sagte sie, das ist genauso in unserer Schule. Jeder macht, was er will, das passt. Ich war wieder mal baff. Also, der Herr hat ihr das aufs Herz gelegt und ist die Bibel aktuell? Die Bibel ist hochaktuell. Jeder machte damals in der Richterzeit, was er wollte. Und das hat sie dann aufgenommen und findet, Ruth 1 ist eine gute Botschaft. Das kommt ja am Schluss gut heraus. Und ich habe ihr dann erklärt, dass das am Erntedankfest jeweils gelesen wurde. Ein wunderbares kleines Büchlein, worin Gott zu uns spricht. Glaubst du an das Reden Gottes? Oh, das ist so wichtig, dass wir dem Herrn Glauben entgegenbringen. Schaut, in unserer hektischen Zeit empfehlen viele Ärzte, auch Psychotherapeuten, die gar nicht gläubig sind, Spiritualität als Heilmittel. Sie sagen zu den Leuten, ja, ein bisschen Spiritualität würde ihnen helfen, ruhiger zu werden.
Wenn wir die Bibel öffnen, haben wir auch mit Spiritualität zu tun. Aber wisst ihr, da haben wir 66 Bücher von 40 Autoren, die wissen, was Spiritualität ist. Die Spiritualität der Bibel ist nicht so allgemein. Geh in den Wald und spür einen Baum und schau die Ameisen an, ja, wie sie da herumlaufen. Die Spiritualität der Bibel ist viel präziser, viel genauer, viel klarer, viel wegweisender. Da waren Autoren, die Gott erlebt haben. Da waren Leute dabei, die direkt im Zentrum des Wirkens Gottes standen, die Jesus sahen, wie er Leute heilte, die Jesus berührten. So, Johannes, das waren Leute, die wussten, wovon sie sprechen, wenn sie von Spiritualität reden. Und sie haben immer wieder über das Gebet gesprochen und über die Gewissheit der Gebetserhörung. Es ist ein großer Unterschied, ob ich so allgemein spirituell bin oder ob ich einen ganz präzisen, von der Bibel geleiteten Glauben habe und weiß, wie ich mit Gott in Kontakt treten kann, der ein persönlicher, lebendiger Gott ist. Stimmt's? Ja, wenn jemand ein Rechtsproblem hat und die Person ist völlig aufgelöst und sagt, vielleicht kommt die Gegenpartei und ich bekomme ein Schreiben. Was mache ich dann? Und dann sage ich, ja, auf dem Platz Zürich hat vielleicht so 3000 Anwälte, die da in Frage kämen. Rufen Sie irgendeinem Anwalt an, wenn Sie das Problem haben. Aber wenn ich dann sage, wenn die Gegenpartei sich noch einmal meldet, hier ist meine Karte, da ist meine Nattelnummer drauf, dann rufen Sie mich an. Dann rufen Sie mich an. Dann ist die Person in einer ganz anderen Art und Weise beruhigt. Könnt ihr das nachvollziehen? Weil sie hat eine Adresse. Sie weiß, da kommt im Notfall Hilfe daher. Diese Person hilft mir. Nicht einfach so eine allgemeine Ebene, rufen Sie dann irgendjemanden an. Und etwas davon, von dieser Weisheit haben wir im 50. Psalm drin, der von Asaf stammt. Und ich möchte mit euch den Psalm 50,15, den Vers 15 anschauen, diesen wunderbaren Psalm. Asaf war ein Psalmdichter. Und dieser Mann hat 12 Psalmen uns hinterlassen. Er hat ein großes Renommee. Noch 300 Jahre später heißt es von ihm unter Hiskia, ihr habt das auch in den Zellenunterlagen, die Bibelstelle habe ich in die Zellenunterlagen hineingeschrieben, aus dem 2. Chronikabuch, Asaf der Seher. Er hat eine Weisheitsgabe gehabt, dieser Psalmdichter. Man könnte auch sagen, er war nicht nur ein Sänger, sondern auch ein Prophet. In seinen Psalmen hat man den Eindruck, der Typ hat den Durchblick. Zum Beispiel Psalm 73, auch ein wunderbarer Psalm von Asaf, wo dieser Durchblick da ist. Weisheit bedeutet, Einsicht zu haben in die komplexen Dinge und Lebenszusammenhänge. Und das hatte dieser Asaf, ein Durchblick. Und darum kann er auch in diesem 50. Psalm ganz simpel und einfach 3 Bausteine uns vor Augen führen, wie erhörliches Gebet aussieht. Er legt hier eine Grundstruktur des Gebets frei. Glaubt mir, wenn wir lernen, ganz einfach und biblisch zu beten, das können wir überall machen. Stimmt's? Dann haben wir einen enormen Gewinn für unser Leben. Und dieser Asaf, ein Weisheitsseher, sagt uns, Gebet hat 3 Elemente. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Ganz einfach. Echtes biblisches Gebet ist keine allgemeine Spiritualität, sondern basiert auf dem Wort Gottes, wo uns Gott anruft und sagt, rufe mich an. Er gibt uns die Einladung, ihn anzurufen. Darin steckt eine gewaltige Verheißung. Gott, der Allmächtige, beugt sich zu uns hinunter und gibt uns die Gelegenheit, ihn anzurufen. Und nach Asaf ist das der weise Mensch, der diese Gelegenheit nutzt. Das ist Weisheit. Diese Gelegenheit nutzen, wo immer möglich. Der Herr selbst ist es, der uns befohlen hat, ihn in der Not anzurufen. Und er hat versichert, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Gott hätte nie etwas vom Gebet gesagt, so hätten wir gar nie wissen können, ob man mit Gebet etwas erreichen kann. Wir wären in der ständigen Ungewissheit geblieben. Es ist sein Befehl, dass wir zu ihm hin fliehen sollen und seine eigene Versicherung, dass er uns erhören will. Halte darum einen Moment still und bedenke das. Stille halten und einen Moment bedenken. Rufe mich an, sagt Gott zu uns. Rufe mich an. Kann etwas von dem ungewiss sein, was Gott gesagt hat? Kann man auf ihn bauen? Glaubst du an ihn? Kann er ein einziges seiner Worte brechen? Ist nicht ein Wort aus seinem Munde gewisser als alles, was du vor Augen siehst? Wem sollen wir denn vertrauen? Trump? Hollande? Worauf sollen wir bauen? Himmel und Erde werden vergehen. Aber was Gott gesagt hat, wird nicht vergehen. Rufe mich an. Rufe mich an. Weißt du? Gott sagt, rufe mich an. Ja, und in der Not, heißt es hier, rufe mich an in der Not. Sind wir uns einig, dass es an der Not nicht fehlt? Ja, wenn man Menschen ein bisschen näher kennenlernt, dann fällt relativ schnell die polierte Fassade ab. Man sieht viel Not, sehr viel Not. Aber ist es nicht erstaunlich angesichts der großen Not, die Menschen haben, dass Gott die Menschen motivieren muss, ihn anzurufen? Ist das nicht erstaunlich? Klar beten die meisten Menschen nicht regelmäßig, aber man sollte doch meinen, dass selbst Leute, die in gewöhnlichen Zeiten nicht beten, Gott wenigstens in Notzeiten anrufen. Also wir kennen den Spruch, Not lehrt beten, wäre eigentlich logisch. Aber wisst ihr, da müssen wir auch biblisch bleiben. Aus biblischer Sicht gibt es eine Art stumpfer Gottlosigkeit, wo der Mensch Gott auch in der Not nicht anruft. Sogar. Gott sagt zu seinem Volk, ein Ochse kennt seinen Besitzer. Schaut einmal den Vergleich an. Der Mensch wird mit einem Ochsen verglichen. Und es geht dann weiter. Und ein Esel. Also wir können da, wir kommen nicht so gut weg, wir Menschen, im Wort Gottes, wenn Gott wirklich angreift. Ein Ochse, er kennt seinen Besitzer. Ein Esel weiß, wo die Futterkrippe seines Herrn ist. Aber der Mensch, er geht in seiner stumpfen Gottlosigkeit wie ein Ochse oder ein Esel seinen Weg. Stimmt's? Und am Schluss, wenn alles schief geht, heißt es, wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott das zulassen? Ein Gott, den man nicht sucht, den man nicht anruft. Also das ist diese stumpfe Gottlosigkeit, die von der Bibel her klipp und klar nachgewiesen ist. Das ist kein modernes Phänomen. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das ist ein uraltes Phänomen. Und dann gibt es diejenigen, die durchaus den Herrn anrufen, Gott anrufen in der Not, die haben eine Handlanger-Beziehung zu Gott. Gott ist ein Handlanger. Ein Plattenleger sagt zu seinem Handlanger, bring, gib, mach, tu. Ja klar, logisch, der Handlanger muss dem Experten helfen, die Sache fertig zu machen, der Handlanger. Und Gott ist dann in diesem System auch der Handlanger. Solange Gott seine Handlangerrolle spielt und nach Dietrich Bonhoeffer Lückenbüßer spielt im System, wenn man ein Problem hat, Auto geht nicht mehr, beten, irgendwie per Zufall fast, läuft die Kiste wieder, Gott hat eingegriffen, alles klar, wir machen so weiter wie gehabt. Kennt ihr das? Gott als Handlanger. Ja, warum? Und die Bibel sagt es, warum hilft Gott solchen Menschen? Gott greift in solche Leben ein. Wo Gott wird als Handlanger missbraucht und trotzdem greift Gott ein und hilft solchen Menschen. Ja, und verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut, ohne zu erkennen, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leiten möchte. Das ist der Grund. Gott möchte die Menschen, die ihn als Handlanger missbrauchen, durch seine Güte zur Umkehr leiten. Aber das ist klar, aber so dürfen wir Gott in der Not nicht anrufen. Gott als Handlanger missbrauchen. Aber wie ruft man denn Gott richtig an in der Not? Es ist eigentlich dann der Fall, wenn der Mensch beim Anrufen seine tiefste Not erkennt. In aller Lebensnot, auf die Gott reagieren möchte, sei es Krankheit, finanzielle Probleme, Spannungen in der Familie und so weiter, gibt es eine fundamentale Lebensnot, die der Mensch hat, die er in diesem Anrufen drin mitbedenken sollte. Am 13. März ist meine Mutter gestorben und sie hatte noch eine Zeit im Pflegeheim. Sie war eine gläubige Katholikin, die immer gebetet hat. Sie war auch im Kirchenchor und sie war eine exzellente Hausfrau. Also ihre Kuchen und Torten waren legendär. Hotel Mama in Rheinkultur wurde da zelebriert. Wenn ich mit meinen TÜV-Kollegen unterwegs war, 7, 8 schwerste Maschinen und alle ein bisschen kaputt von 6, 7 Pässen. Und dann sagte ich, ja, gehen wir in die Seerose oder zu meiner Mutter. Da gab es damals noch keine Nattels. Und dann sagten immer alle unisono, natürlich zu deiner Mutter, unangemeldet. Und alle, die ganze Karawane bei meinen Eltern vor dem Haus und dann kamen die Männer mit ihren großen Sackgottstaschen und ihren Lederdress kamen sie rein und meine Mutter ging da in die Küche und zack, 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 wurde da Hotelmama aufgetragen. Aber wisst ihr, als meine Mutter im Pflegeheim war, im Rollstuhl, sie konnte nichts mehr machen. Keine Torten und Kuchen. Auch die tonnenweise Kunstturnkleider, die sie für uns drei Kunstturner alle gewaschen hatte, weil das alles von Magnesiastaub war. Tonnenweise hat sie gewaschen. Das war alles nicht mehr möglich. Und meine Mutter hatte sehr Mühe, ihre fundamentale Lebensnot zu erkennen, bis in die letzten Jahre. Wenn ich sagte, weißt du, es kommt auf Jesus an, sagte meine Mutter, aber ist denn das alles nichts wert? 5 Kinder, all diese Aufgaben, diese Verpflichtungen erfüllt, ist denn das alles nichts wert? Und erst im Pflegeheim, auf dem Rollstuhl. Nicht aus Werken, sagt Paulus, damit niemand sich rühme. Hat sie erkannt und sagte das auch. Es kommt allein auf Jesus an. Es kommt nur auf Jesus an. Er ist die Errettung. Er hat mich erlöst. Darum heißt es hier, wenn ihr weiterlest, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Errettung. Nicht nur Heilung, Hilfe im Alltag, sondern allertiefste, fundamentale Errettung aus der Not vor Gott, aus der Sünde. Ich bin doch froh, dass meine Mutter das erkennen durfte und dass ich überzeugt bin, dass sie Jesus kennenlernen konnte und so auch friedlich einschlafen durfte. Ich will dich erretten. Wie führt Gott Errettung herbei? Durch seine eigene Hand, sagt er in der Bibel, von Anfang bis Ende. Der Mensch ist nicht in der Lage, sich selber zu retten, stimmt's? Das steht vom Anfang der Bibel bis am Ende der Bibel, das ist der Heilsplan. Und als ich meine Tochter sagte, lies das mal, Epheser 1, 4, da las sie, vor Grundlegung der Welt. Hatte sie große Augen. Vor Grundlegung der Welt hat Gott diesen Heilsplan schon entworfen. Wegen unserer Errettung, weil wir Errettung brauchen. Und Errettung, das ist nicht einfach nur ein Eingreifen Gottes, dass er uns hilft. Errettung ist in der Bibel eine Person. Errettung ist personifiziert in einer Person. In unserem Herrn, Jesus Christus. Das ist Errettung. Denn euch ist heute der Retter geboren. Schaut, Gewissheit im Gebet ist in erster Linie diese Fokussierung auf Jesus, der uns errettet hat. Dadurch wird im Gebet, wenn wir Jesus vor Augen haben, das größte Gebetshindernis beseitigt, nämlich unsere Unwürdigkeit. Wir sind unwürdig, zu Gott zu kommen und zu beten. Alles, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen, sagt Jesus, das will ich tun. In meinem Namen. Und was heißt es, in Jesu Namen beten? Das wissen wir eigentlich, aber wir tun es oft nicht voll im Glauben. Alles auf Jesu Rechnung. Alles auf den unendlichen Wert seines Tuns und Leidens beten. Ihn vor Augen haben im Gebet. Blick nicht auf uns, dein Sohn, schau an. Bei uns ist nur Gebrechlichkeit, in ihm all unsere Würdigkeit. Ein sehr schönes Lied aus dem Pietismus. Und Gott hat ein für alle Mal erklärt, dass er nicht uns, die Sünder, ansehen will, sondern nur seinen Sohn. Wenn wir an ihn glauben, dann will er weder mit uns ins Gericht gehen, noch nach unseren Sünden fragen, sondern uns alles nach dem Verdienste seines Sohnes geben. In ihm sind alle Gottesverheißungen, ja und Amen. Betest du im Namen Jesu, kann auch der geringste Seufzer nicht vergebens sein. Wunderbar, mich befreit das immer wieder. Dann kann auch meine größte Unwürdigkeit die Gebetserhörung nicht hindern. Alles ist ja und Amen in ihm. Im Namen Jesu beten bedeutet zu erkennen, dass nichts in deinem Gebet ist, was den großen Gott veranlasst, dir etwas zu geben, als nur sein eigenes Wort und seine Verheißung und die Erlösung, die er in Christus für uns vollbracht hat. Luther sagt es sehr schön in einer längeren Passage, wo er über das Gebet spricht. So Gott nicht hätte heißen beten, Lutherdeutsch ein bisschen, ich habe die alte Formulierung stehen lassen, so Gott nicht hätte heißen beten und Erhörung versprochen, vermöchten alle Kreaturen nicht ein Körnlein erbitten in ihrem Gebet. Nicht ein Körnlein. Wenn Gott es nicht in seinem Wort angeordnet hätte und Jesus nicht die Voraussetzungen dafür geschaffen hätte, könnten wir kein Körnlein erbitten im Gebet. Darum, das sagt Luther natürlich angesichts der katholischen Betpraxis, wo lange Litaneien vom Gebet gebetet wurde, Reihen von Vater Unser und Ave Maria und so weiter. Und man meinte damit Gott in eine positive Haltung hinein beten zu können. Darum sagt er hier, darum schaue darauf. Nicht das Gebet ist gut und recht, das viel ist, das andächtig ist, süß, lang, zeitlich oder ewig gut, sondern das Fest baut auf die Verheißungen Gottes. Das ist das Entscheidende im Gebet. Es wird erhört, wie geringe und unwürdig es in sich selbst auch sei, der wahrhaftigen Gelübde und Versprechungen Gottes willen. Gottes Wort und Verheißungen machen dein Gebet gut, nicht deine Andacht. Stimmt's? Oh, da können wir noch etwas profitieren von Luther. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Kommt nicht darauf an, dass wir lang und schön beten, sondern dass wir im Hinblick auf die Errettung beten, die Gott der Menschheit in Jesus Christus geschenkt hat. Kann ein kurzes Gebet vor einer Sitzung sein, im Geschäft. Muss es denn ein langes Gebet sein? Kann oft gar nicht. Ein Kollege von mir wurde in ein Großraumbüro hineingeschubst. 20 Jahre war er mit seiner Bibliothek in einem Einzelbüro. Plötzlich ist er im Großraumbüro drin. Ja, das ist nicht so lustig. Kann man keinen Moment ruhig, da kommt wieder einer und sagt, du, könntest du schnell, was soll man ruhig arbeiten können? Es ist unglaublich. Da muss er manchmal kurze Gebete beten, wenn er 5 Minuten braucht, auf die Toilette zu gehen. Solche Veränderungen können auch auf einen Christen zukommen. Das kann einem richtig gehen, aus dem Geleise werfen. Stimmt's? 20 Jahre in einem Einzelbüro, ein hochgradiger Fachmann ist plötzlich mit 50 Leuten in einem Großraumbüro, wo er einen ganzen Saal queren muss, nur auf die Toilette zu kommen. Das ist ein unglaublicher Vorgang. Ein unglaublicher Vorgang. Da braucht man eine andere Gebetskultur. Da muss man schneller in die Transzendenz hinaufkommen mit Jesus Christus. Amen. Und der Herr hat Verheißungen gegeben für unsere Zeit. Wir leben nicht im Kloster. Wir sind hier mittendrin in den Herausforderungen. Amen. Wir nehmen sie an mit unserem Glauben. Bete im Namen Jesu. Es ist das unendliche Verdienst Jesu, das dein Gebet angenehm macht. Nicht deine lange Andacht. Wie soll der noch lange Andacht machen in diesem Großraumbüro? Unmöglich. Ja, und wie ist denn mit den Kindern, wenn sie am Morgen aufbrechen? Wo sind denn die Mütter, die da ruhig beten können?
wenn die Kinder aufbrechen in die Schule. Ich kann euch eins sagen, Jesus braucht keine perfekten Mütter und Väter, nur er ist vollkommen. Jesus hilft Müttern und Vätern, die im Stress sind. Die kaum Ruhe finden, einen Moment für sich zu sein und trotzdem beten. Und Jesus vor Augen haben und jedem Kind die Hand auf den Kopf legen, sei gesegnet für diesen Tag in der Schule. Ich merke, dass meine Tochter braucht das. Manchmal stellt sie sich so richtig hin und wartet darauf, dass ich segne. Weil sie merkt, das ist Kraft. Ja, habe nur ich diese Möglichkeit, weil ich Prediger bin. Die hast du. Du bist Mutter, du hast Verantwortung. Gott hat dich gesegnet. Und wenn du einen kurzen Moment an Jesus denkst, sein Verdienst ist es, dass jetzt etwas fließt. Stimmt's? Sein Verdienst, seine Gnade, seine Kraft. Und du legst das auf das Kind und du weißt, es geht in diese Welt hinaus. Aber es ist beschützt. Es ist beschützt, weil Jesus mit ihm geht. Oh, legen wir allen Perfektionismus ab als Mütter und Väter. Wir sind nicht perfekt, wir haben nur einen, der perfekt ist, das ist Jesus Christus. Und wir machen viele Fehler, wir tun Buße, wir fangen wieder von vorne an. Wir legen jeden Perfektionismus ab und wir leben befreit in der Gnade und in der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Ja, die Perfektion darf man Jesus nicht rauben. Das ist ein Angriff auf seine Person, wenn man vollkommen sein will. Wenn ein schwieriges Gespräch ansteht, sagen wir mal, jemand muss nächste Woche mit einem Teenager sprechen. Das ist schwierig. Viel schwieriger als mit einem Anwalt. Wisst ihr warum? Alles, was man sich vornimmt, ist während dem Gespräch schon längst revidiert. Der Teenager ist schon wieder an einem anderen Punkt. Das stresst die Leute, die immer alles im Griff haben wollen. Und gehst in das Gespräch und du weißt am Anfang noch nicht, was herauskommt. Kannst du gar nicht wissen, der Teenager weiß auch nicht. Wenn du ihn fragst, wer bist du, dann sagt er, ich weiß auch nicht. Wie soll denn die erwachsene Person wissen, wer der ist und was er im Moment denkt und so weiter. Das ist ja das Wesen des Teenageralters, dass man da immer überrascht wird. Da ins Gespräch hineingehen und bei aller Turbulenz bitten, Herr, ich habe jetzt nicht 10 Stunden Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Hätte vermutlich auch gar nichts gebracht. Ich gehe in das Gespräch hinein und ich verlasse mich auf dich, Herr Jesus. Dass du mir Ruhe gibst, dass du mir Klarheit gibst und während des Gesprächs, ich will beten, zuhören, die richtigen Gedanken eingibst, um mit diesem jungen Menschen, der den Weg im Leben sucht, richtig umgehen zu können. Es ist das unendliche Verdienst des Herrn, das unser Gebet im Namen Jesu angenehm macht und nicht unsere Vollkommenheit. Amen. Und dann der dritte Punkt, das ist ganz, ganz wichtig für Asaf. Du sollst mich preisen. Er war ein Mann voller Weisheit. Es gibt viele Menschen, die rufen Gott an, erleben auch seine Errettung, aber sie machen die Sache nicht fertig. Sie kehren nicht wieder um zu Gott, um ihm zu danken. Da waren einmal 10 Aussätzige, die geheilt wurden. Und Jesus sagt, als einer der Samariter umkehrte, um ihm zu danken, ja, ist denn da nur einer umgekehrt, um Gott für diese gewaltige Heilung zu danken.
rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Da geschieht etwas, wenn wir diesen Weg machen, wenn wir diese Kurve zurück zu Jesus machen und ihm danken, geschieht etwas. Wir kommen in eine wachstümliche Spirale des Glaubens und der Gegenwart des Herrn, wenn wir dieses immer fertig machen. Wenn wir nicht einfach so selbstverständlich, ja, super, dass ich geheilt wurde, perfekt, dass es wieder vorwärts geht, super, dass der Herr finanziell eingegriffen hat und wir stehen am Fleck. Wir gehen nicht zurück zum Herrn und geben ihm Ehre, Ruhm und Dank, der ihm gebührt, damit wir schon wieder die nächste Glaubenserfahrung mit ihm machen können. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und dann geht es wieder in die nächste Glaubenserfahrung hinein. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und vielleicht haben wir Gelegenheit, in den Zellen auch das ernst zu nehmen. Wir wollen doch auch sehen, dass Buße tun, wie man so altpfingstlerisch und pietistisch sagt, oder zum Herrn umkehren, ein gewaltiger Schatz ist in unserem Christenleben. Wenn wir erkennen, wie oft Gott in unser Leben eingegriffen hat und wir ihm nicht gedankt haben, und wir das vor dem Herrn aussprechen, dass wir eigentlich hier im Undank gelebt haben, dann werden wir davon gereinigt, befreit und kommen in einen dankbaren Lebensstil hinein. Ich liebe Heiligung. Heiligung ist etwas Schönes. Heiligung verändert mich. Auch wenn ich dem Herrn meine Sünden bekenne, ehrlich und offen, erfahre ich Reinigung, Erneuerung. Wollen wir das tun miteinander, auch in den Hauszellen, wo wir dem Herrn nicht gedankt haben? Es auch vielleicht aussprechen in der Gruppe und sagen, das möchte ich einfach bekennen, ich möchte hier dankbarer werden. Wenn der Herr mir hilft, mir trägt, mich weiterführt, dann möchte ich ihm danken, ich möchte zu ihm zurückkehren und ihm die Ehre geben.